Also mein Nachname ist nicht Hartl, sondern Bartl. Das wollte ich nur, dass ich das falsch verstanden habe. Aber macht nichts. Ich komme ursprünglich aus Nürnberg, für die, die mich nicht kennen, aber wir wohnen im Ruhrgebiet. Wir waren lang Missionare in Spanien. Meine Frau und ich, wir haben 3 Kinder und sind vor 10 Jahren nach Deutschland zurückgekommen. Jetzt im Sommer schon wieder 10 Jahre. Ich glaube, so vor 9 Jahren oder 8 Jahren war ich auch das erste Mal hier. Jetzt doch ein paar Jahre nicht mehr. Aber es ist immer schön, hierher zu kommen. Und wir arbeiten für den Dienst, seitdem ich hier in Deutschland bin, vollzeitlich eben ESA-Operation Exodus. Wir helfen jüdischen Menschen, nach Israel zu kommen. Und heute Abend möchte ich euch einladen. Es sind noch ein paar Plätze frei. Da könnt ihr auch noch Leute mitbringen. Da werde ich auch ein paar mehr Bilder zeigen und ein paar neue Projekte berichten, die wir machen. Gott, vielleicht so kurz zusammenfassend, hat einfach geschenkt, dass die letzten Jahre wieder diese Anzahl der Juden, die heimkehren, auch mit Hilfe von Christen, enorm zunimmt. Also wir hatten letztes Jahr so um die 10.000 jüdischen Menschen, die wir geholfen haben, allein im letzten Jahr. Das ist von 34.000, die nach Israel gekommen sind. Also könnt ihr euch mal so im Verhältnis vorstellen, durch Menschen wie ihr, die im Gebet und praktisch so das mit unterstützen. Und es sind jüdische Menschen, die oft das erste Mal in ihrem Leben die Liebe Jesu durch Christen erleben. Ja, und das ist enorm. Im Moment ist ungefähr 26 jüdische Menschen, die wir täglich nach Israel bringen. Und das ist schon erstaunlich. Wenn das jemand erzählt hätte vor 30 Jahren, dass es sowas überhaupt mal gibt, hätte man gedacht, das ist doch unmöglich. Aber Gott tut es. Und wir haben ja auch seit letztem Jahr Sommer jetzt ein Haus in Haifa, wo eine deutsche Familie hier aus Metzingen dieses Haus leitet. Mit ihren 6 Kindern sind die nach Israel gezogen. Die 2 ältesten Kinder sind seit Dezember in der Armee, jetzt in der israelischen Armee. Ihr müsst euch mal vorstellen, Deutsche an die Bibel gläubige Christen, die in der israelischen Armee dienen dürfen. Was für ein Vorrecht. Ja, und das ist was, wo einfach nur Gott tun kann, durch seine Gnade einfach. Und wir haben ja viel mit Leuten zu tun, auch aus der Regierung und so. Und ich sage, ihr seid die einzigen Freunde, die wir haben, die bibelgläubigen Christen. Und das allein ist doch eine Zeit der Gnade, dass Gott uns dieses Vorrecht schenkt. Aber dazu werde ich heute Abend noch ein bisschen mehr sagen. Ich habe jetzt heute nur für euch heute Morgen ein kurzes Video mitgebracht. Das habe ich im Sommer aufgenommen in Israel. Wir waren 2 Monate diesen Sommer in Israel, haben dieses Haus renoviert und haben auch bei verschiedenen Aktivitäten teilgenommen. Zum Beispiel einen ganzen Flug empfangen mit Einwanderern, mit 200 Einwanderern. Der wurde komplett von einer Gemeinde finanziert, wo der Pastor gesagt hat, das ist mein Lebenstraum. Und das war so diese Erfüllung, ein ganzes Flugzeug voll mit Juden nach Israel zu bringen. Und wir wurden dort eingeladen, waren dort dabei. Wir haben einen Ort besucht, der nach einem Terroranschlag, wo Feuer gelegt wurde, komplett zerstört war, 30 Häuser, ein kleines Dorf, würden wir sagen, ein Moschaf in Israel. Und wir haben dort finanzielle Hilfe hingebracht. Und dort haben wir unter anderem auch Interviews gemacht. Also diesem Video, das sind Interviews mit Juden. Und eine Frau sagt dort in diesem Interview, ja, das Leben in Israel ist eigentlich ganz normal, außer es gibt Probleme. Und man muss den Hintergrund wissen. Deswegen sage ich das vorher. Diese Frau hat nicht nur durch diesen Terroranschlag alles verloren, ihr ganzes Haus, alles komplett abgebrannt, sondern ein paar Jahre vorher schon ihren Sohn verloren, auch durch einen Terrorangriff. Aber die hat uns so ermutigt, weil die hat mir gesagt, Johannes, weißt du, wenn du alles verlierst, dann lernst du zu schätzen, was wichtig ist im Leben. Und das ist deine Beziehung zu Gott. Und es hat mich beschämt. Weil wir, na, ich meine, ihr seid hier Schwaben, ihr sorgt euch nicht ums Leben, seid so stark im Glauben und so, aber weißt du, manchmal haben wir ja die Tendenz, auch wir Deutschen, obwohl es uns so gut geht. Ich komme jetzt so ein bisschen rum, ich bin für unsere Arbeit ja im ganz Russland, Fernen Osten zuständig, in anderen Ländern, die ärmer sind wie wir hier, wo teilweise die Leute 100, $200 im Monat verdienen und die machen sich oft weniger Sorgen wie wir. Und mich hat das so beschämt. Weil Gott sagte so, was macht ihr mit dem, was ich euch gebe? Und das Beste ist, immer ins Reich Gottes zu investieren, weil das ist die Ewigkeit. Nur ein bisschen Hintergrund zu dem Video. Vielleicht können wir den abspielen und die Lichter abdimmen.
We're here at Ben-Gurion Airport. Hier am Ben-Gurion-Flughafen kommen jedes Jahr tausende neue Olim an. Wir haben das Vorrecht, viele von ihnen dabei zu unterstützen, nach Israel zu kommen, indem wir ihnen beispielsweise mit den Pässen oder beim Transport helfen. Und jetzt auch durch unser Haifa-Haus für Olim. Speziell aus Russland steigt die Zahl der Olim zurzeit stetig an. Wir erleben vor unseren Augen die Erfüllung der Prophetien, die vor tausenden von Jahren von Gott inspiriert aufgeschrieben wurden.
Wenn wir die prophetischen Schriftstellen in Jesaja und Jeremia lesen und wenn wir dann heute nach Israel kommen, dann kann man nur darüber staunen, wie sich diese Stellen erfüllen. Und nicht nur das, es gibt sehr konkrete Schriftstellen über die Rolle der Nationen bei der Unterstützung der Aliyah. Eine davon steht in Jesaja 49, Vers 22.
Gott spricht an der Stelle: Ich hebe ein Feldzeichen auf zu den Nationen. Gott stellt dieses Zeichen für alle Nationen sichtbar auf. Und darauf steht geschrieben: Und sie, die Nationen, sie werden diejenigen sein, die euch auf ihren Schultern tragen und euch in euer Land zurückbringen werden.
Es gibt ungefähr 65 Bibelstellen, wenn nicht noch mehr, die über die Aliyah sprechen. Es ist eine wirklich bedeutende Prophetie in der Bibel. Ich persönlich mag die Bibelstelle, die sagt: Ich werde sie einpflanzen in dieses Land in Wahrheit, mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Mit dem Wissen, dass die Aliyah nicht aufhört, sobald du aus dem Flugzeug aussteigst, sondern dass es dann damit weitergeht, dass den Olim dabei geholfen wird, in Israel Fuß zu fassen, Hebräisch zu lernen, sich wie zu Hause zu fühlen, eine Arbeitsstelle zu kriegen. Auch das ist ein Bereich, wo christliche Freunde Unterstützung leisten.
Wir leben heute in einer Generation, du und ich, in der wir das alles direkt erleben. Unsere Großeltern haben das nicht sehen dürfen. Wir leben in einer Zeit, in der biblische Prophetie eine Realität ist.
Und nach fast 2000 Jahren von Misstrauen und Hass und Verfolgung und wirklich schrecklichen Beziehungen sind wir nun endlich in einer Zeit angekommen, wo wir Prophetien aus der Bibel erleben können und wir können nun die Art von Freundschaft und Verbindung zwischen der christlichen und jüdischen Welt sehen, wie sie von Anfang an gewollt war.
Dies ist der einzige Ort auf der Erde, wo du dich niemals als Fremder fühlen wirst. Es ist auch der einzige Ort, wo du dein Judentum praktizieren und auf dein Judentum stolz sein kannst. Die meisten Leute, besonders aus Europa, kommen nicht nach Israel, weil sie keine andere Wahl hatten oder weil es ihnen schlecht ging an dem Ort, von dem sie kamen, sondern weil es einfach gut ist, in Israel zu sein. Israel hat sich aus Schlamm und Krankheit heraus zu einer der stärksten Nationen der Erde entwickelt, weil uns Gott diesen Segen schenkt. Du wirst eine Arbeit bekommen und erfolgreich sein.
Ob du nun in Israel oder woanders lebst, das Leben ist immer eine Herausforderung. Und wirklich, das Leben hier ist absolut normal, außer es gibt ein Problem. Es ist echt stark, dass ich in einer Zeit leben darf, in der es nicht nur möglich ist, nach Jerusalem zu gehen, sondern dass Jerusalem wächst und gedeiht und ganz Israel weiter wächst und die Wüste blüht. Und wie könnte ich da an einem anderen Ort leben? Würde ich nicht hier leben, würde ich mich nicht erfüllt fühlen. Und wir versuchen in einem guten Geist, mit Freundlichkeit und Entschlossenheit, ein gutes Leben zu führen. Und jeder Jude wird davon profitieren, wenn er Teil von diesem Leben wird. In Israel kannst du ein gutes jüdisches Leben führen. Du kannst dir sicher sein, dass deine Kinder ein sinnerfülltes Leben als Teil unserer jüdischen Zukunft haben.
So wie wir sie aus dem Norden, Süden, Osten und Westen kommen sehen, sei auch du ein Teil dieses großen Wunders. Deine Gebete und Unterstützung sind nicht umsonst, sondern bringen ewige Frucht.
Ich denke, eines der größten Vorrechte, die man haben kann, wenn man an den Herrn glaubt, ist, dass man mit ihm an diesem Werk mitarbeiten kann, das dazu beiträgt, seinen heiligen Namen auf der Erde zu verherrlichen.
Dankeschön. Also heute Abend gibt's mehr. Seid ermutigt um wann? 7:30 oder so, glaube ich, ne? Und wer heute Abend nicht kommen kann, wir haben außen, hat Tillmann und Tini auch ein paar Bücher aufgebaut, könnt ihr gerne mitnehmen. Und wer noch nicht unsere Zeitschrift, die verschicken wir ja gratis alle, glaube alle 3 Monate, könnt ihr ja auch gerne bestellen hier, wer mehr wissen will. Ja, lasst uns ins Wort Gottes gehen. Und dieses Thema, das ich für heute habe, hängt irgendwie ein Stück weit auch mit Israel natürlich zusammen. Aber unser Fokus, egal was wir tun als Christen, ist immer Gott selbst. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir kommen manchmal in so viel Aktivitäten und tun Dinge auch, wo denken wir tun die für Gott. Und dann haben wir oft gar keine Zeit mehr für ihn selbst. Und ich glaube, bei allem ist es wichtig, dass wir nie vergessen, wer Gott ist, was er tut und was er tun wird. Und vielleicht, wenn ihr eure Bibel dabei habt, dürft ihr mal mit mir aufschlagen. Das ist so der Einstieg in Offenbarung, Kapitel 1, Vers 8. Das ist ja eins dieser Bücher, wo von vielen ein bisschen gemieden wird. Es gibt so zwei Bücher, die wir manchmal so am wenigsten lesen, so die Offenbarung und Hiob, weil denken wir, ach, das Hiob, dann reden die da hin und her und alles und versteht man nicht so, eine Offenbarung ist auch so kompliziert und du fragst 10 Bibellehrer und kriegst 10 Auslegungen, aber ich glaube, darüber müssen wir mal hinwegsehen, so müssen sehen, in der Offenbarung heißt es, heißt eine Offenbarung Jesu Christi. Also in erster Linie zeigt es uns, wer Gott ist. Und hier spricht in der Offenbarung der Herr selbst, Offenbarung 1, Vers 8, dort spricht der Herr, ich bin das Alpha und das Omega. Also auf dem griechischen Alphabet der erste und letzte, wir würden sagen das A und das Z wahrscheinlich, ja. Spricht der Herr Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ich habe neulich so ein ganzes Seminar gemacht über Gott, den Allmächtigen, aber heute möchte ich ein bisschen darauf schauen, dieses Thema, dass der Herr sagt, ich bin der, der kommt. Ich bin der Kommende. Jesus, der Kommende. Ja, wir reden sehr viel über das, was Jesus gemacht hat, als er hier war, und wir vergessen oft, dass er gesagt hat, ich komme wieder. Und dass die Bibel, ja, wenn wir die genau anschauen, sehen, eigentlich durch die ganzen Bücher hinweg, ist das einer der Hauptthemen, Jesus wird wiederkommen. Das, wir sagen es oft so, die Wiederkunft Jesu, die Juden würden sagen, das Kommen des Messias. Weil das ist ja der Hauptunterschied zwischen uns und den Juden. Aber wo wir eins sind, was uns oft auch die Rabbiner, wir haben ja einige von die Rabbiner, die sagen, ja, wir glauben ja eigentlich dasselbe. Der Unterschied ist halt, ihr glaubt, er kommt das zweite Mal, wir glauben, er kommt das erste Mal, aber wir alle wollen, dass er bald kommt. Und wenn er dann da ist, dann können wir ihn ja fragen, wer recht hat. Ja, dann werden wir es ja sehen. Ne? Und ich meine, wir wissen natürlich, dass wir recht haben und die denken, dass sie natürlich wissen, dass sie recht haben. Ja, aber ist es nicht interessant, dass so eine ganze Nation im Prinzip mehrmals betet, immer wieder betet, dass der Messias kommt. Dass ich in an bestimmten Anlässen, da könntest du nach Jerusalem gehen und ich könnte euch Bilder zeigen, mache ich vielleicht heute Abend, mal schauen, ob wir Zeit haben, wo Zehntausende zusammenkommen, mehr oder weniger, um zu beten, komm Messias. Also sowas gibt's in Deutschland, glaube ich, nicht. Manchmal, selbst in den Gemeinden, neulich war ich irgendwo und da wurde so ein Lied gesungen mit Maranatha. Die Leute wussten gar nicht, was Maranatha bedeutet. Man singt halt so, weil es klingt gut und man weiß gar nicht, dass es eigentlich dieses Verlangen ist. Herr, komme. Haben wir überhaupt diese Sehnsucht danach? Sehnen wir uns überhaupt danach, dass der Herr kommt? Ja. Und wenn wir die Bibel anschauen, sehen wir, dass nicht nur Jesus darüber spricht, sondern schon in den Propheten wurde darüber gesprochen. Und da ist natürlich das, was die Juden oft nicht verstehen, weil die sagen, aber wenn doch der Messias kommt, dann kommt er doch in Herrlichkeit und mit Macht und wird alle Feinde besiegen. Und deswegen kann doch euer Jesus gar nicht der Messias sein, weil das ist ja noch nicht geschehen. Ihr müsst euch das, ich vergleiche das immer so, weil wenn du hier ein bisschen südlicher fährst, dann kommst du ja zu den Alpen. Also ich komme jetzt aus dem Ruhrgebiet, da seid ihr schon hier fast nahe dran, ja. Und dann, wenn du so die Alpen siehst, dann siehst du doch so ein paar kleinere Berge und dahinter ein paar größere. Und wenn du weit weg bist, denkst du, das ist so alles eins. Du siehst gar nicht, dass da ein Tal dazwischen drin ist oder sogar zwei Teller, dass da eine große Distanz ist. Und so sind die Propheten im Alten Testament, die haben gesehen das Kommen des Messias und die haben das als eins gesehen. Manchmal in einem Vers stehen Dinge drin bei seinem ersten Kommen und wie wir jetzt wissen, bei seinem zweiten Kommen. Aber so klar steht es da nicht drin. Deswegen kann man das denen gar nicht vorwerfen, ja, dass sie das nicht zusammengebracht haben. Und wir verstehen das natürlich heute. Und lasst uns mal einfach ein paar Stellen anschauen. Also Offenbarung 1, Vers 8 haben wir schon gelesen und dann danach sind ja ab dem Kapitel 2 diese Sendschreiben an die Gemeinden. Ja, und wir leben ja auch noch in dem Zeitalter der Gemeinde. Da schreibt er zum Beispiel in Offenbarung 2, Vers 25 hier an die Gemeinde in Thyatira, schreibt er, doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Die hatten so ein bisschen Problem mit Irrlehre und mit Leuten, die falsche Dinge eingebracht haben und sagt euch her, da müsst ihr damit umgehen. Aber im Prinzip sagt er, was ihr Gutes habt, es haltet fest, wie lange? Bis ich komme. Offenbarung 3, auch hier nochmal 3 Vers 11, das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia, sagt er, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Und wisst ihr, wir haben heute in unserer Gesellschaft ist ja die Tendenz, wir müssen immer dem neuesten Hype nachrennen. Immer so, jetzt das ist das Neueste und dann lässt man so gern Altes hinter sich. Und manchmal haben auch wir Christen gute Dinge hinter uns gelassen. Ich sage jetzt nicht, dass man an Traditionen festhalten muss, die nicht von Gott sind. Aber es gibt ja gute Dinge vom Wort Gottes. Grundprinzipien des Glaubens. Die haben vor 2000 Jahren gegolten und die gelten heute und die gelten bis in die Ewigkeit. Die können wir nicht einfach über Bord werfen. Ja? Und Jesus selbst sagt dir, halte fest das Gute, das ihr habt. Und zwar wie lange? Bis ich komme. Ist ihr Christsein, das ist nicht eine Modeerscheinung, wo ich sage, ach, jetzt bin ich gerade mal von dem enttäuscht, jetzt war ich mal Buddhist ein paar Jahre, jetzt probiere ich mal Christsein aus und dann probiere ich mal das Nächste. Nee, das ist nicht was zum Ausprobieren. Das ist ein Hingeben deines ganzen Lebens. Das ist eine Verbindung in die Ewigkeit hinein. Und wisst ihr, der Teufel ist ja ein Lügner, sagt die Bibel. Der will immer so Zweifel in unseren Kopf geben und sagen, ja, weißt du, vielleicht stimmt es ja gar nicht so. Ja, Jesus hat doch hier gesagt, ich komme bald. Das ist doch jetzt schon wieder 2000 Jahre bald her und ist immer noch nicht da. Wisst ihr, diese Lehre gab es damals schon zur Zeit der Bibel, dass welche gesagt haben, ach, vielleicht, das erfüllt sich gar nicht. Ja, wo ist er denn jetzt? Wo bleibt denn die Erfüllung? Deswegen sagt die Bibel, weißt du, in Gottes Augen sind 1000 Jahre wie ein Tag. Wenn wir überlegen, okay, 2000 Jahre ist wie 2 Tage, das ist nicht so lang. Na? Weißt du, von Gottes Perspektive. Weil wir denken, 2000 Jahre ist lang. Aber wenn du von der Ewigkeit her denkst, ist 2 Tage und das ist nicht, wenn nicht mal 2 Tage, weil in der Ewigkeit gibt's diese Zeiten nicht mehr. Weißt du, letztendlich, was Jesus sagt, eigentlich das nächste Entscheidende, was ich machen werde, nachdem er gestorben ist und auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist, sagt so, das nächste wirklich entscheidende Ereignis, ich komme wieder. So dazwischen gibt's für euch ein bisschen was zu tun, geht hin in die Welt, predigt das Evangelium, verkündet das Reich Gottes. Aber so das nächste, wo ihr wirklich euch darauf konzentrieren sollt, ist, ich komme wieder. Und interessanterweise, das hat er gesprochen zu einer Zeit, wo ja Israel noch existiert hat als Nation auch. Und deswegen, diese ganzen Verheißungen der Bibel sind auch verbunden mit Israel. Weil wenn er wiederkommt, wissen wir, wohin wird er wiederkommen. Das wissen wir von den alttestamentlichen Propheten. Zacharia 14, auf den Ölberg. Ja, er wird sein Friedensreich aufrichten. Und sein Name wird einzig sein auf der Erde. Malachi 3, Vers 1 heißt es, er wird plötzlich kommen, wenn die Menschen nicht damit rechnen. Ja? Und wie wissen wir denn vom alttestamentlichen Propheten, welche Prophetien sind auf seine Wiederkunft bezogen? Klar, alle, die sich noch nicht erfüllt haben bei seinem ersten Kommen. Für uns heute ist es einfach. Wir nehmen einfach all das raus, was sich schon erfüllt hat, und dann bleibt noch so viel übrig, was sich noch erfüllen wird. Und wo passt das rein, was wir tun, dass wir Juden helfen, nach Israel zu kommen, weil wir wissen, er wird zu seinem Volk Israel kommen und dort wird er herrschen. Und deswegen ist auch dieser Kampf, weißt du, die ständig jeden Tag fast liest du in der Zeitung über Jerusalem. Das ist eigentlich eine kleine Stadt im Verhältnis zu anderen Städten. Ja, woanders geschehen viel mehr Dinge, wenn du überlegst, aber ständig ist Jerusalem da drin, weil der Teufel weiß, er wird nach Jerusalem kommen. Und Jerusalem unter einer, wo die Juden sind. Und deswegen versucht er alles, die Juden rauszukicken aus der Stadt, weil er weiß, wenn der Messias kommt, das ist das Ende des Feindes. Amen. Ja. Okay, Jesus hat zwei ganze Kapitel in Matthäus 24 und 25 sehr viel darüber gesprochen. Das schauen wir vielleicht nachher mal an, noch in einem Moment, was so die Zeichen sind seines Kommens. Im Großen und Ganzen zusammengefasst kann man sagen, die Welt hier wird nicht besser werden, bevor der Messias kommt. Ja? Sondern es werden Kriege, Kriegsgerüchte sein, Verfolgung. Heute gibt's mehr Christenverfolgung in der Welt als in den ganzen 2000 Jahren zusammengenommen. Weißt du, nur weil wir hier in Deutschland leben, in relativer Freiheit, sagt es gar nichts. Die größte Gemeinde im Moment, schnellst wachsende Gemeinde ist im Iran. Ja? Wir waren doch mal hier mit der Asa, könnt ihr euch erinnern? Die kommt heute Abend im Bibel-TV, ein Interview mit ihr. Wir hatten die letztes Wochenende auch wieder bei uns gehabt. Im Iran, die Gemeinde wächst enorm. Das sind schon Millionen, die zum Glauben gekommen sind. Aber es ist nicht so leicht, es ist alles im Untergrund. Die haben keinen Leiter, die haben kein Gemeindegebäude, keine Finanzen und sie wachsen. Ja, ist es nicht enorm, aber es ist viel Verfolgung, viel Druck. In China, die letzten Jahre, der Druck auf die Gläubigen hat enorm zugenommen. Ja. Und nur weil wir wenig hier davon mitkriegen, denken wir, es geschieht nicht. Aber wir leben hier ein bisschen wie auf einer Insel. Wenn du rumkommst, es geschieht sehr viel Druck. In Russland, die Gemeinden kommen immer mehr unter Druck. Das kriege ich mit, weil ich jetzt ja auch für Russland zuständig bin. Das ist nicht so leicht. Und trotzdem sind die Leute oft stärker im Gebet als wir. Die sind oft dankbarer, hingegebener als wir. Und das sollte uns ermutigen, nicht ein schlechtes Gewissen geben. Was kommt noch? Es werden falsche Christusse aufstehen, falsche Propheten. Wir brauchen Unterscheidung und die kriegen wir nur durchs Wort Gottes, Geschwister. Ja, so diese Welteinheitskirche, die sich da formt, wo dann, egal ob du bist da, wir reden nicht über Wahrheit oder Ding, das spaltet nur. Weißt du, heute sagen Leute, Wort Gottes spaltet nur. Nee, Wort Gottes ist das einzige Fundament. Wir können nicht Dinge weglassen. Ich kann nicht das weglassen, dass wir nur in Jesus Erlösung haben. Wisst ihr, Geschwister, Leute, die zu Toten beten und zu Heiligen, wie kann ich da mein Amen dazu sagen? Das ist nicht möglich. Ja, wir müssen sehen, wo sind falsche Propheten, falsche Christen, falsche Erlösungsversprechen. Unser Heil ist nicht in der letzten Methode über Gemeindebau. Unser Heil ist in Jesus Christus alleine. Und es ist kein anderer Weg als wirklich eine Umkehr, als deine Schuld zu bekennen. Wir haben ja unsere Leiter in Australien, mit denen habe ich so an Weihnachten mal telefoniert. Und das hat mich so schockiert. Da waren ja diese Riesenfeuer, wo die Leute wirklich sind auch viele umgekommen und teilweise Häuser verloren haben. Und was hatten die Christen dort von der größten Gemeinde nichts Besseres zu tun, als eine Show abzuziehen, wo wirklich Fabelwesen gezeigt wurden und dämonische Gestalten, während außen um die Stadt herum Feuer ist. Ich war wieder so entsetzt. Ich habe mich mit den Geschwistern dort ausgetauscht. Ich meine, was würdest du da machen? Eigentlich musst du doch aufrufen, zur Buße, auf die Knie zu gehen, Jesus zu suchen, für dein Land einzutreten und nicht irgendwie so eine Show abzuziehen, die mit Weihnachten, mit Jesus gar nichts mehr zu tun hatte. Versteht ihr? Wo ist die Gemeinde? Wir sind gefangen und deswegen steht so oft drin, in den Endzeitreden auch, wachet auf. Ja? Außerdem, wir sind so im geistlichen Schlaf. Ich weiß nicht, ob ihr das Zeugnis gehört habt von diesem iranischen Ehepaar, die sind aus dem Iran geflohen, weil Verfolgung ist nach USA und nach ein paar Monaten haben sie gesagt, wir halten es hier nicht mehr aus, hier ist so ein Geist des Schlafs und sind wieder zurück in Iran, weil sie gesagt haben, da haben wir ein besseres Leben geistlich. Ich meine, das ist beschämend, Geschwister. Aber sind wir doch mal ehrlich, das ist so leicht, dort reinzukommen, in diesen geistlichen Schlaf. Und deswegen ist wichtig, dass wir immer wieder sehen, der Herr kommt. Und dann ist aber eben die Gefahr für so Leute, die sich nur so mit Endzeit beschäftigen, dann kannst du ja auch depressiv werden. Oder dann lesen wir immer nur die Zeitung, dann denken wir schon, Mensch, da muss ich meinen Bunker irgendwo vorbereiten und was weiß ich so. Aber weißt du, Jesus spricht nicht darüber, um uns depressiv zu machen oder Angst zu machen. Er sagt, wenn ihr diese Dinge seht, dann freut euch, dann hebt euer Haupt auf. Wisst ihr, für uns ist Hoffnung ist ja nicht etwas Ungewisses. Glaube ist auch nicht so wie in der Welt, so nicht wissen. Ja, ich glaube, morgen scheint die Sonne oder nee. Glaube ist die Gewissheit. Die Hoffnung ist die Gewissheit. Er kommt wieder. Und lasst uns mal sehen, selbst die Engel sprechen darüber. Apostelgeschichte 1, als Jesus so in den Himmel aufgefahren ist, und die Jünger dann so ein bisschen erstarrt waren. So, jetzt ist er weg, dieser Jesus. Was machen wir jetzt? Und die haben da so im Himmel geschaut. Was sagt der Engel hier? Apostelgeschichte 1, 10 und 11. Und als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Also das sehen wir schon, obwohl Jesus ja über sein Wiederkunft gesprochen hat, musste der Engel die nochmal da nennen. Leute, jetzt kommt mal nicht in Schockstarre, sondern er wird schon wiederkommen. Ja, und es ist so ein Antrieb auch, so diese Gewissheit, das was wir machen, hier ist nicht nur ein bisschen unsere Welt zu verbessern, sondern wir bauen ein ewiges Reich. Und die Gemeinde hier, wenn ihr zusammenkommt zum Gebet, zum Gottesdienst, das öffnet so eine Tür für die Ewigkeit. Ja, für Menschen, die errettet werden, die in das ewige Leben bekommen. Und es heißt nicht nur ewiges Leben, es ist ewig. Halleluja. Und es ist das Beste, was es geben wird. Und Petrus hier in einer der ersten Predigten, nicht die erste, die zweite, die hier aufgeschrieben ist, nachdem hier dieses Heilungswunder geschehen ist und so, und dann kamen die Leute zusammen. Was predigt er hier in Apostelgeschichte 3? Ich lese mal ab Vers 19. Tut nun Buße, bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Und er, den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende, den muss freilich der Himmel aufnehmen, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Wow. Das ist eigentlich sehr klar. Also der Petrus hatte schon ein sehr klares Verständnis. Er ist im Himmel, er wird wiederkommen, aber es werden auch Dinge wiederhergestellt. Und was ist diese Wiederherstellung? Eins der größten Dinge ist sein Volk Israel. Das ist ja noch in der Zeit geschrieben, bevor das Evangelium zu den Nationen ging, wird sich hinwenden zu ihrem Gott, wenn sie rufen werden, wenn sie werden den auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Und wisst ihr, wir sehen das heute in Israel. Wie ich euch am Anfang schon mal gesagt habe. Hier die Interviews, ne? Einige Leute waren ja quasi von der israelischen Regierung, die uns sagen, das sind die Bibelstellen. Ich habe neulich wieder mit jemandem gesprochen, weil wir haben jetzt ein Haus auf Zypern. Wir denken, Zypern wird eine wichtige Rolle spielen in der künftigen Heimführung der Juden, so als Zwischenstation nach Israel. Und wir haben das vorgestellt unseren jüdischen Partnern. Wisst ihr, was die Antwort war? Dort gibt es auch Leute, die sich wieder mit Schiffen vorbereiten, Juden nach Israel zu bringen. Und dann haben sie uns gesagt, nicht so, ach, ihr seid ein bisschen verrückt, weil würde man vom Natürlichen so denken, für was bauen wir Häuser auf Zypern oder was. Aber die haben gesagt, nein, ihr macht es, weil ihr seid Menschen, die die Schriften kennen und die Prophetien. Ist doch interessant. Wisst ihr, welche Regierung der Welt würde dir sowas sagen? Ja, ihr macht es, weil ihr das Wort Gottes kennt und die Schriften kennt. Und das ist das, was uns auch eint. Wie gesagt, ich bin manchmal überrascht, dass jüdische Leute mehr das Kommen des Messias erwarten als wir Christen. Obwohl wir doch eigentlich mehr, wir haben doch noch seine Worte darüber und die Worte der Apostel. Und doch sind wir manchmal, haben wir so wenig Erwartung darüber, dass er wiederkommt. So selten, dass wir dafür beten auch, ja, weil wir denken, wir müssen ja noch so viel andere Dinge tun. Ja, aber eigentlich sollten wir nicht so eine Passivhaltung, so, ach, ich mache jetzt gar nichts, bis er wiederkommt. Nein, wir sollen uns ganz hingeben, bis er kommt. Aber wir sollen nicht denken, das reicht aus. Es gibt ja diese Lehre, wir bauen das Reich Gottes. Und wenn dann alle Politiker Christen sind und alle Wirtschaftsführer und alle Lehrer und so, dann kommt der Messias. Also ich glaube, das ist eine Illusion. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist Wunschdenken. Es ist schön, wenn Christen in Führungsebene sind, wenn es Firmen gibt, die nach christlichen Prinzipien handeln. Das ist gut. Aber Geschwister, ist nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt nicht, ich komme wieder, wenn die ganze Welt bekehrt ist, sondern eigentlich so in dem Höhepunkt des Bösen, dann wird der Messias kommen und er wird umgehen damit. Ja. Und wisst ihr, manche Menschen sind auch enttäuscht von dem Christentum, weil ihnen so ein falsches Evangelium verkauft wurde. Ja, du wirst Christ und du wirst keine Probleme mehr haben und alles. Wisst ihr, manchmal fangen die Probleme erst an. Weil wenn du kein Christ bist, dann liebt dich die Welt. Die haben dich alle lieb. Und auf einmal bist du Christ und die sind alle gegen dich. Die denken, du bist verrückt. Ja? Also sag den Leuten nicht, ich meine, natürlich ist es ein besseres Leben. Wer möchte das tauschen? Wer den Herrn hat, es gibt nichts Besseres. Aber nicht unbedingt nach den Maßstäben der Welt immer. Versteht ihr? Und Jesus hat es gesagt, okay, wenn die mich verfolgt haben und sich über mich lustig gemacht haben, selbst seine eigene Familie, ne, erinnert euch, als die Mutter kam und die Geschwister von Jesu gesagt haben, jetzt komm doch mal heim, jetzt ist ein bisschen übertrieben, ja. Er hat gesagt, schaut, das sind meine Familie hier. Schon ganz schön, ja. Aber die haben es zu der Zeit noch nicht verstanden, dann vielleicht später schon, ja. Lasst uns mal anschauen, ein bisschen, was die Apostel gelehrt haben. Vielleicht Hebräerbrief können wir mal anschauen, Hebräer 10. Hebräer 10, 37. Ich lese mal ab 35. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Seht ihr, wenn die das schon gepredigt haben vor fast 2000 Jahren, wie viel mehr sollten wir das predigen? Weil der, wie gesagt, der Teufel ist ein Lügner, der sagt dir, es ist umsonst. Deine Gebete sind umsonst. Ach, jetzt betest du schon 20 Jahre für deine Familie und die haben sich immer noch nicht bekehrt. Jetzt versuchst du schon immer noch deinen Nachbarn dem Herrn nahe zu bringen. Schau, die wollen doch gar nichts hören. Warum gehst du jeden Sonntag, stehst du auf, anstatt auszuschlafen und gehst in die Gemeinde? Ja? Stell dir mal vor, mit deinem ganzen Zehnten, den du gibst, da hättest du ja schon eine schöne Ferienapartment auf Mallorca kaufen können oder was weiß ich, wie der Teufel uns, wisst ihr, so kommt er mit so, das sind so Gedanken. Und Gott sagt, nee, halte durch, bis er wiederkommt. Weil ihr macht was, was in die Ewigkeit Auswirkungen hat. Jakobus 5, diesmal von 7 bis 9. Habt nun Geduld, Brüder, wieder Geduld, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfange. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen. Also dieses Thema der Wiederkunft ist etwas Erbauliches für uns. Ich hoffe, du gehst heute heim mit Ermutigung in deinem Glauben. Sei gestärkt in deinem Herzen. Habt Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Und dann gibt er noch so einen Tipp zum Verhalten untereinander. Hier sagt er, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Und wenn ich das lese, erinnert mich immer so an meine Kindheit. Ich habe einen Zwillingsbruder. Also ich hatte nicht nur einen, ich habe noch einen, weiß den Herrn. Er ist ein bisschen jünger als ich, 20 Minuten, aber... Und wisst ihr, mit Geschwistern ist immer so eine Sache. Als ich ein Kind war, ich fand es unfair. Weil meine ganzen Freunde, die waren entweder Einzelkinder oder hatte höchstens ein Geschwister. Und ich hatte zwei. Ich hatte eine Schwester, ein bisschen älter, und noch einen Zwillingsbruder. Das heißt, wenn ich Geburtstag hatte, habe ich immer gedacht, ich muss alle Geschenke teilen. Weil ich habe dann so gedacht, ja, wenn ich jetzt nur alleine wäre, dann würde ich ja das Doppelte kriegen. Und wir hatten Stockwerkbetten. Ich musste sogar mein Zimmer teilen, ja. Und obwohl meine Eltern immer bemüht waren, uns genau dasselbe zu schenken. Ich kann mich noch erinnern, damals gab es so ferngesteuerte Auto, nicht mit Funk, sondern mit so einem Kabel dran. Und dann hat er das Rote bekommen, nicht das Gelbe. Und natürlich, das war genau dasselbe, nur eine andere Farbe, aber natürlich war das andere besser, ja. Und so ist ja manchmal wie mit uns Christen, ne? Weil der Herr ist noch nicht da und dann denken wir aus Langeweile, ach, wir müssen uns so gegenseitig ein bisschen ärgern, ne? Und Jesus sagt, komm, weißt du, wenn wir uns so geärgert haben, und meine Schwester, die konnte mir immer sehr gut ärgern, ne? Die konnte mir sehr, sehr gut ärgern, und je mehr die sich geärgert hat, desto mehr hat es noch mehr Spaß gemacht. Aber wenn dann unsere Eltern uns mal allein gelassen haben, wenn wir gewusst haben, die kommen zurück, da waren wir die friedlichsten Kinder auf Erde. Weil jeder hat gewusst, wenn das rauskommt, dass du was Böses gemacht hast, ja. Na? Versteht ihr? Und hier gibt er auch so einen Tipp, so untereinander. Leute, nehmt nicht zu viel Zeit, euch gegenseitig zu ärgern, die anderen Christen. Sondern er kommt auch der Richter, dann kommt sowieso alles ans Licht, ja. Also seufzt nicht gegeneinander. Ja, so wie der eine Pastor, der mal gesagt hat, ich bin gern Pastor, wenn nur nicht die Leute in meiner Gemeinde wären. Ja. Ist halt so, ja. Und wahrscheinlich die Leute in der Gemeinde haben gesagt, ich gehe eigentlich gern in die Gemeinde, wenn nicht der Pastor wäre. Ja. Zweiter Petrus. 3. Ich lese mal ab Vers 4. Einige sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sah ich nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Wisst ihr, wenn der Herr kommt, dann wird er kommen mit Feuer. Feuer in der Bibel steht normalerweise immer für Gericht. Wir sagen immer so, Herr, schenk mir die Feuertaufe oder was weiß ich, was wir für Vorstellungen haben. Aber Feuer steht für Gericht. Wenn der Herr kommt, wird unterschieden zwischen Seele und Geist. Und es werden nur die Dinge bestehen, die aus dem Geist geworden sind. So wie die Leute damals gelebt haben bei Noah. Ja, Jesus sagte selber, die haben geheiratet, haben gegessen. Alles nichts Schlechtes. Aber sie haben gedacht, ach, das geht immer so weiter. Bis Gott eingegriffen hat. Weil die Sünde so ein Maß erreicht hat, dass er gesagt hat, es ist immer noch besser. Und so wird auch diese Sünde voll sein und der Herr kommt, um zu richten. Er wird, wenn er wiederkommt, nicht als ein kleines, süßes Baby kommen, sondern er kommt als der Löwe von Juda. Er kam als das Lamm Gottes, aber er kommt wieder als der Löwe von Juda. Wisst ihr, das sollte uns keine Angst machen, in dem Sinn, oh, was wird mit mir passieren? Weil wir haben ja die Gewissheit der Erlösung, wenn wir sie denn haben. Ich weiß, ich bin nicht perfekt. Ich weiß, durch meine Werke, durch meine Gebete, all das kann ich mich nicht erlösen, selber. Aber durch seine Gnade, durch das Annehmen von ihm als mein Heiland, bin ich von Neuem geboren. Diese Gewissheit haben wir. Aber wisst ihr, weil Gott die Menschen liebt, gibt er noch Zeit und gibt die Möglichkeit und möchte, dass das Evangelium verkündet wird auf der ganzen Welt. Deswegen gilt für uns heute auch noch, das geht hin in die Welt. Verkünde das Evangelium. Viele denken so, sagen, ach Johannes, für was du Missionar und Pastor und jetzt magst du dann mit Israel. Wisst ihr, das ist Teil des Evangeliums. Das ist nicht ein Widerspruch, nicht entweder Israel oder die Gemeinde. Es ist beides voll Gottes. Es gehört zusammen. Habt ihr mitbekommen in dem Interview, was die Danielle Moore gesagt hat? Die ist eine Jüdin. Die arbeitet für den israelischen Staat, die gesagt hat, es gibt ja über 45 Bibelstellen. Eigentlich es gibt ja über 100, je nachdem, wie man es halt zählt. Wir haben die ja in, ich denke, ihr habt es ja alle in diesen biblischen Prophetie über die Wiederherstellung Israels, ein paar Stellen da reingenommen. Wo sie dann sagt, nach fast 2000 Jahren von Feindschaft und Hass der Christen gegen die Juden und Verfolgung und all dieses Schlechte, dass wir heute da zusammenarbeiten können, das ist für die auch erstaunlich und ist für uns auch erstaunlich. Es ist ein Wunder der Gnade Gottes, aber das ist für mich auch ein Zeichen. Es ist nicht mehr lange, bis der Herr kommt. Und ich bin nicht so jemand, der so, es gibt so manche Leute, die wissen jedes Jahr genau, in welchem Monat der Herr wiederkommt und wann genau und wer der Antichrist ist. Und wisst ihr, da will ich mich gar nicht drauf einlassen. Aber wir sehen doch die Zeichen der Zeit schon. Wisst ihr, und ob das jetzt noch in 5 Jahre ist oder 10 oder 50, das spielt nicht die Rolle. Weil erstens, ich kann morgen vor dem Herrn stehen. Wer hat sein Leben in der Hand? Aber ich denke persönlich jetzt nicht, dass es nochmal 500 Jahre sein wird. Aber okay, das ist nicht das Entscheidende. Wisst ihr, die Jünger, die wollen auch wissen, sag uns genau, wann das sein wird. Das ist in Matthäus 24, lest es mal daheim nach heute Nachmittag als Fleißaufgabe. Und Jesus sagt dann nicht, also das wird im Jahr so und so sein an dem Tag, sondern er sagt, wenn ihr das und das kommen seht, und dann sagt er, bewahrt euer Herz. Das ist das Wesentliche. Wisst ihr, und es gibt mehr Bücher, die darüber spekulieren, wann das sein wird, anstatt uns zu lehren, treu zu sein. Wir machen im Sommer für die Jungen unter euch, so die bis 35 oder 40 sind, mache ich mal eine Woche eine Jüngerschaftsschule. Ihr seid alle noch so jung, ja, also seid ihr alle eingeladen. Ihr seid alle eingeladen, im November könnt ihr mit uns nach Israel kommen. Da machen wir eine große Konferenz, 5 Tage und vorher eine Woche Tour. Könnt ihr gerne mitkommen, aber wir machen auch speziell was für junge Leute. Und ich nenne das Jüngerschaftsschule. Wo wir intensiv ins Wort Gottes gehen, wo wir mal eine Gebetsnacht machen, Es gibt so viele Leute, die sagen, ich habe noch nie eine Gebetsnacht gemacht. Neulich war ich wo eingeladen, ja, zu einer Gebetsnacht. Wisst ihr, die fing um 8 an und um 9:30 war die zu Ende. Ich habe gedacht, ich weiß nicht, da fängt bei mir die Nacht erst an. Und dann fragst du die Leute, sagen, ja, wann war das letzte Mal, du wirklich mal eine Gebetsnacht gemacht hast? Ja, noch nie. Weißt du, dann machen wir mal eine Gebetsnacht. Also so wirklich mal so ohne Schlaf, zumindest so in Stundenschichten. Und gehen wirklich mal tief ins Wort Gottes, auch in Kleingruppen. Wir werden auch praktische Dinge machen. Aber wir haben festgestellt, Jesus hat ja gesagt, geht hin und macht zu Jüngern. Nicht nur macht denen Entertainment. Wisst ihr, Jesus braucht nicht diese ganze Show. Jesus sucht nach Menschen, die in ihrem Herzen verändert sind. Und die wirklich rufen, Maranatha, Herr, komme bald. Und ich möchte enden die Predigt, das war jetzt nur so ein Drittel ein bisschen von dem Seminar, aber einfach mal das Thema war mir wichtig anzusprechen mit einem Wort, mit dem vorletzten Vers aus der Bibel, Offenbarung 22, Vers 20. Und ich hoffe, wir können alle dazu unser Amen sprechen. Und ich lese Vers 20 und Vers 21. Der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Dann endet er auch noch, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Was ist seine Gnade, die uns befähigt zu stehen und festzustehen. Es ist seine Gnade und Güte, alles, was wir machen dürfen für ihn, dass wir mit allem, was wir haben, ihm dienen dürfen. Ist es nicht ein großes Vorrecht? Wisst ihr, Gott könnte das alles ohne uns machen und es wäre für ihn einfacher, aber er sagt, ich möchte dich gebrauchen. Und jetzt in Bezug auf unseren Dienst zum Beispiel, eure Gemeinde ist einer der Gemeinden, die mit am stärksten das auch unterstützt und trägt. Und ich weiß, viele von euch, die waren vielleicht noch nie mit uns in Israel, noch nie mal bei so einem Flug dabei, wo wir Juden nach Israel bringen. Aber wenn ihr mal im Himmel seid, bin ich mir sicher, da werden Leute auf euch zukommen und die sagen, durch dein Gebet, durch deine Unterstützung hast du es möglich gemacht, dass ich nach Israel gekommen bin und dort bin ich meinem Messias begegnet. Und deswegen bin ich heute hier mit dir in der Ewigkeit. Ist es nicht wunderbar? Wisst ihr, das Entscheidende ist nicht, was wir hier auf der Erde sehen. Das Entscheidende ist, was wir hier tun, bereitet die Ewigkeit vor. Halleluja. Lasst uns beten.